Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 19. April. Heute entscheiden die Grünen, wer denn ihr Kanzlerkandidat oder ihre Kanzlerkandidatin sein soll. Ich weiß nicht, wie das ausgeht. Und mich hat auch keiner gefragt. Aber wenn mich jemand gefragt hätte, dann hätte ich zu dieser Frau geraten.
Vor 40 Jahren haben wir gesagt, wir haben diese Erde von unseren Kindern nur geborgt. Und heute müssen wir sagen, es ist an der Zeit, sie ihnen endlich zurückzugeben.
Annalena Baerbock. Nicht, weil sie Frau ist, auch wenn die Grünen von Anfang an eine feministische Partei waren, schon bei der Gründung vor rund 40 Jahren. Annalena Baerbock, weil Grund 1, sie verkörpert die neue Modernität der Grünen. Pragmatismus statt Propaganda. Weg von den plakativen Kompromisslosigkeiten einer Petra Kelly, die als Gründungsikone die Partei sehr lange geprägt hat.
Wir müssen Fundamentalopposition bleiben und diese Fundamentaloppositionsrolle auch in den Bundestag hineintragen.
Grund 2, Annalena Baerbock weiß, dass bei Klimaschutz, Gleichberechtigung und all den anderen Lieblingsthemen der Bündnisgrünen es nur mit der Wirtschaft und auch nur mit den in der Wirtschaft Beschäftigten und nicht gegen sie funktionieren kann.
Die Krux der Veränderung am Neuen ist immer, wenn man noch nicht weiß, was man gewinnen könnte, wie der eigene Arbeitsplatz in der Zukunft aussieht, aber man weiß, was man verlieren könnte, nämlich seinen bisherigen Arbeitsplatz. Zum Versprechen von Paris gehört deshalb auch, dieser Wandel muss für alle funktionieren.
Grund 3, die Frau weiß, wie Härte geht. Zum Beispiel im Schlagabtausch mit Friedrich Merz bei Anne Will Ende vergangenen Jahres. Hier zeigte sie unabhängig vom Thema vor allem eines, das man als Kanzlerkandidatin dringend braucht: Durchsetzungskraft.
Wir müssen einfach Prioritäten setzen. Wir müssen auch in den Haushalten der Zukunft das.
Und was ist Ihre Priorität?
Aber das geht doch jetzt alles ein bisschen durcheinander.
Da geht also gar nichts durcheinander.
Nein, auf der einen Seite sagen Sie.
Sie wollen nur nicht gerne hören, dass man auch mal Prioritäten setzen muss.
Nee, also Sie müssen jetzt mal ein bisschen zuhören. Erst haben Sie gesagt, es ist Wahnsinn, dass wir 500 Milliarden fordern. Jetzt sagen Sie, ach, 50 mal 10 sind 500 Milliarden, finde ich doch ganz gut.
Als irgendwie
haben Sie es ja irgendwie dann nicht für sich so ganz klar bekommen. Dann sagen Sie, investieren ist doch gar kein Problem für den deutschen Stauhaushalt. Wir haben einen Investitionsstau, gerade auch in den Kommunen, von über 130 Milliarden Euro. Das liegt daran, weil massiv gespart wurde im Staat, weil die ganzen Planstellen, die das umsetzen müssen, damit endlich Schulen saniert werden, damit endlich Netze gebaut werden, weil das alles weg und kaputt gespart wurde. Da kann man doch nicht sagen, ist alles super.
Außerdem ist sie eine Politikerin, die weltläufiger ist als viele andere. Sie hat an der London School of Economics studiert, sie hat in Brüssel gearbeitet, sie war Vorstandsmitglied der Europäischen Grünen von 2009 bis 2012 mit damals Ende 20. Auch wenn das hier in Berlin und in Deutschland kaum einer mitbekommen hat. Sie hat sich ihre Vorstellungen zu Europa selbst erarbeitet. Und diese Vorstellungen sind provokant für eine im Kern nach wie vor pazifistische Partei. Denn Annalena Baerbock plädiert für eine europäische Armee.
Ich persönlich glaube ja, eine europäische Armee könnte perspektivisch sinnvoll sein, um 27 nationale Verteidigungsarmeen und ihre Rüstungsausgaben zu ersetzen.
Fazit: Diese Politikerin versöhnt den Zeitgeist mit realer Politik. Die früheren Grünen standen für VW-Bus und Woodstock, sie dann wohl eher für Tesla und Adele.
Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Am Freitag haben wir in Wien den österreichischen Bundeskanzler zu einem Interview getroffen. Er spricht in diesem Gespräch über den Ukraine-Konflikt, über sein Verhältnis zur Europäischen Union und er gibt Antwort auf die Frage, ob die Regierungskoalition, seine nämlich mit den Grünen, auch für Deutschland empfehlenswert wäre.
Ich glaube, dass so eine Zusammenarbeit zwischen einer bürgerlichen Kraft und einer grünen Partei durchaus gut funktionieren kann. Wahrscheinlich auch in Deutschland.
Außerdem, wir sprechen über die Gedenkfeier der an und mit Corona Verstorbenen. Und wir blicken auf das 60. Jubiläum eines der größten politischen Fehler der amerikanischen Außenpolitik. Sebastian Kurz, Bundeskanzler der Republik Österreich und mit seinen 34 Jahren der jüngste Regierungschef der Welt, feiert in diesen Tagen ein besonderes Jubiläum. Denn vor genau 10 Jahren, also damals mit 24 Jahren, übernahm er erstmals ein Amt in der Bundesregierung. Kurz war damals noch Jurastudent und hatte Politik bis dahin eher so nebenbei in der Jugendorganisation der ÖVP betrieben, wo er allerdings schon mit provokanten Wahlkampfauftritten auf sich aufmerksam machte. Und dann kam der Anruf, der alles veränderte, wie er sich rückblickend in einem ORF-Interview erinnerte.
Ich war damals 24 und der Michael Spindelegger hat mich de facto wirklich über Nacht gefragt, ob ich bereit bin, Staatssekretär für Integration zu werden. Und ich habe damals mich zwar geehrt gefühlt, habe ihm aber sehr schnell gesagt, das geht nicht und das kann nicht funktionieren. Habe mein Studium nicht fertig, bin viel zu jung. Medien, Bevölkerung werden das nicht akzeptieren, dass jemand in dem Alter Staatssekretär wird. Und habe eigentlich versucht abzusagen. Michael Spindelegger hat mich dann irgendwann darüber informiert, dass jetzt eh schon in der Zeitung steht, dass ich das werde. Und ohne je wirklich zugesagt zu haben, war ich dann am nächsten Tag in der Früh Staatssekretär.
Von dort ging es die Karriereleiter steil nach oben. 3 Jahre später jüngster Außenminister der Welt und dann seit 2017 mit einer kleinen Unterbrechung nach der Ibiza-Affäre Bundeskanzler. Dieser Politiker, dieser Mensch hat mich interessiert. Und ich habe ihn am vergangenen Freitag in Wien getroffen. Wir haben gut eine Stunde lang gesprochen. Nicht über die österreichische Innenpolitik, von der ich nicht genug verstehe, aber über Europa und die Welt. Zum Beispiel auch über das, was sich in der Ostukraine derzeit zusammenbraut. Truppenaufmarsch auf der russischen Seite und die NATO ist schon wachsam geworden. Ich habe Sebastian Kurz gebeten, die Lage aus seiner Sicht einzuschätzen.
Ich glaube, wir tun uns alle schwer, im Moment das vorherzusagen. Das, was die russische Seite sagt, dass das einfach eine ganz normale Übung sei, naja, das würde ich mal so nicht ganz stehen lassen wollen. Dass da jedenfalls Zehntausende Soldaten zusammengezogen werden, ist besorgniserregend. Und ich hoffe, dass es nicht zu einer neuen Eskalation führt. In der Ostukraine ist die Lage, auch wenn das medial nicht mehr so ein Thema ist, aber die ist nach wie vor dramatisch. Die humanitäre Situation ist extrem schlecht und das nicht irgendwo weit entfernt, sondern in Europa. Und insofern hoffe ich sehr, dass auch wenn es diese Truppenzusammenziehung jetzt gibt, dass das nicht automatisch dazu führen muss, dass die Situation sich wieder verschlechtert. Die Außenminister der EU beraten am Montag darüber und ich hoffe, dass man durchaus auf Russland einwirken kann, dass es nicht zu einer neuen Eskalation kommt.
Nun sagen die Leute dort, für euer Mitleid können wir uns nichts kaufen. Der ukrainische Botschafter in der Bundesrepublik hat jetzt die Alarmglocke geschlagen. Er sagt, da tut sich Großes und ihr guckt nicht hin. Er will nicht nur, dass wir hingucken, er möchte, dass sein Land in die NATO aufgenommen wird. In die NATO aufgenommen wird, damit es unter dem Schutzschild des westlichen Bündnisses steht. Andererseits, und das ist gleich die unfreundliche Drohung dieses Botschafters, andererseits würde man über eine auch atomare Aufrüstung in der Ukraine nachdenken. Was ist davon zu halten? Ernst zu nehmen?
Also ich würde sagen, die Haltung zu Atomwaffen ist Gott sei Dank bei fast allen gleich. Die führen nicht zu mehr Sicherheit, sondern zu weniger Sicherheit. Insofern ist das, glaube ich, mal nicht ernst zu nehmen. Aber obwohl ich mir bewusst bin, dass wir uns in diese Situation der Ukraine nur schwer einfühlen können, glaube ich trotzdem, dass dieser Zugang ein falscher ist. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, hier wechselseitig an der Kontaktlinie aufzurüsten. Ich glaube nicht, dass das Liebäugeln mit der NATO zu einer Beruhigung der Situation führt, sondern ich glaube, dass diese Staaten der ehemaligen Sowjetunion, diese Staaten zwischen der Europäischen Union und Russland, dass es gelingen muss, dass wenn diese Staaten sich an die Europäische Union annähern wollen, dass wir das absolut und intensiv unterstützen. Aber gleichzeitig braucht es irgendwie ein Miteinander mit Russland. Friede auf unserem Kontinent wird es gegen Russland niemals geben. Das wird es immer nur mit Russland geben können, ob uns das nun gefällt oder nicht, ob wir das gerecht finden oder nicht.
Ich bin ja nicht nach Wien gekommen, um Ihnen Ihre Hoffnungen zu nehmen. Aber das, was sich im Moment auch zwischen den USA und Russland abspielt, in beiden Ländern vielleicht auch aus innenpolitischen Gründen. Der amerikanische Präsident muss in jeder amerikanische Präsident in den ersten 100 Tagen auch den Nachweis seiner Maskulinität bringen. Sleepy Joe ist nicht das Etikett, mit dem er in die Vorwahlen gehen kann, die in anderthalb Jahren sind. Duma-Wahlen stehen in Russland an. Man hat das Gefühl, hier rasen doch zwei Lokomotiven aufeinander zu. Meine Frage, wer kann dieses, ich nenne es jetzt mal Pufferstaat Österreich, dieses neutrale Österreich, das oft schon in der Geschichte ja eine Rolle gespielt hat. Wir erinnern uns an das Treffen Chruschtschow mit John F. Kennedy im Jahr 1961. Ist sowas wieder denkbar, dass Wien Ort eines Treffens auf neutralem Boden würde?
Also ich glaube, wir sollten unsere Rolle nicht überbewerten. Wir spielen da keine vermittelnde Rolle, aber ja, es gibt immer wieder neutrale Länder, die auserwählt werden als Ort für Dialog, für Gespräch. Und wir sind auch schon in Kontakt mit der russischen und der amerikanischen Seite, wenn es wirklich so ein Treffen geben sollte, was wir gut fänden.
Dann, und was Joe Biden ja angeregt
was
hat.
Was Joe Biden angeregt hat, was, glaube ich, immer der richtige Weg ist. Dialog ist da für alle Beteiligten besser als alles andere. Dann würden wir uns extrem freuen, wenn das in Österreich stattfindet. Insofern würde ich es kurz zusammenfassen. Ich glaube, für die ganze Welt, für ganz Europa ist es gut, wenn es so ein Treffen gibt, egal wo es ist. Und natürlich, wenn es in Österreich, wenn es in Wien stattfindet, ist das eine große Ehre für uns.
Wie weit sind diese Gespräche gediehen?
Ich glaube, wenn sie stattfinden, dann gibt es derzeit einige wenige Städte, die in Frage kommen, und Wien ist eine davon.
Wir sprachen dann noch weiter, zum Beispiel über den Terroranschlag von Wien im vergangenen November, bei dem 4 Menschen starben und über 20 verletzt wurden. Das Thema Sicherheit sei etwas, das man natürlich auch auf internationaler Ebene angehen muss, sagt Kurz, auch auf europäischer Ebene, das vor allem. Denn da waren wir dann doch sehr schnell bei seinem Verhältnis zu dieser Europäischen Union.
Sicherheit ist nicht selbstverständlich, und da gehört dazu, dass man im eigenen Land die Hausaufgaben macht, was die innere Sicherheit betrifft. Aber natürlich braucht es in einer Europäischen Union eine Zusammenarbeit in den großen Fragen. Und was könnten denn große Fragen sein, wenn nicht eine gemeinsame Verteidigungspolitik, eine gemeinsame Sicherheitspolitik, ein gemeinsamer Antiterrorkampf, ein gemeinsamer Außengrenzschutz? Also wenn es Aufgaben gibt, die europäisch gelöst werden müssen, dann sind es doch solche. Und obendrein würden wir uns eine stärkere gemeinsame Außenpolitik auch wünschen als kleines Land. Das scheitert aber manchmal an den größeren, denn ich glaube, innerhalb der Europäischen Union haben die kleinen Länder ein Interesse an einer sehr gemeinsamen Außenpolitik. Die Großen, glaube ich, spielen da ganz gerne auch selbst ihre eigenständige Rolle.
Da schauen wir schon mit halbem Auge auf diesen Gesprächspartner von Ihnen, auf Emmanuel Macron, den französischen Präsidenten, der auch seine Vorstellung hat vom künftigen Europa. Aber ein Stück weit unterscheiden Sie sich doch sehr stark, sowohl von Ihren als auch von denen in Deutschland. Hier ist zentralistisches Denken gefragt. Weniger die Verteidigung und die Außenpolitik steht im Fokus, als vielmehr die Finanzen. Was uns vielleicht wundert, vielleicht aber auch nicht wundert. Was halten Sie von seiner Idee des gemeinsamen Finanzministers, des gemeinsamen europäischen Budgets mit Steuerrecht?
Von diesen Vorschlägen halte ich gar nichts. Ich glaube nicht an ein zentralistisches, etatistisches Europa. Das ist nicht meine Vision, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass wir ein wirtschaftsliberales, ein wettbewerbsfähiges Europa brauchen, wo Wachstum und Arbeitsplätze selbstverständlich sind. Ich glaube, dass wir einen Zugang brauchen, dass Subsidiarität auch hilfreich ist, um starke Mitgliedstaaten zu haben, die einfach auch aus eigener Kraft wirtschaftlich erfolgreich sein können. Und ich halte wenig von der Idee, dass hier alles zentralistisch zusammengeführt wird. Und auch dieser teilweise etatistische Ansatz ist, glaube ich, kein erfolgsversprechender für Europa.
Den Sie ja im vergangenen Jahr tatkräftig mit einigen Partnern, Niederlanden, Schweden, am Ende auch Finnland, Dänemark, bekämpft haben. Sie als die Sparsamen bei uns genannt, hier die Frugalen. Also eine Reihe von kleineren Staaten, die den Großen, den Franzosen, aber eben auch der Konservativen. Ist Frau Merkel eigentlich in dieser Frage noch eine Konservative?
Ja, das würde ich schon sagen, denn ihre Position war ja eigentlich am Anfang die, die wir auch vertreten haben. Sie hat nur dann versucht, eben auch mit Emmanuel Macron und anderen einen Kompromiss zu finden. Das ist ja auch nachvollziehbar. Wir haben zwei große Staaten in der Europäischen Union, Deutschland und Frankreich. Aber Europa hat sich natürlich auch verändert. Es ist einfach pluralistischer geworden. Die Europäische Union ist nicht mehr wie früher in der Zeit der BRD und Frankreich eine Union, die als Basis diese zwei Staaten und deren Kooperation hat, sondern es gab eine Erweiterung im Osten. Wir haben 27 Mitgliedsländer mittlerweile. Die Europäische Union ist nicht mehr nur Westeuropa, sondern mittlerweile auch Osteuropa. Und dadurch gibt es viel mehr Vielfalt in der EU und auch die Möglichkeit für kleine Staaten, wenn sie sich zusammentun, mitzuwirken, wenn es darum geht, Positionen zu finden. Das ändert eh nichts daran, dass in den meisten Fragen Deutschland und auch Deutschland und Frankreich einmal zunächst die Linie vorgeben, Vorschläge auf den Tisch legen. Aber wenn es in die falsche Richtung rennt, dann glaube ich, ist es durchaus gut, wenn kleinere Staaten versuchen, da ein bisschen, verändernd einzuwirken.
Na gut, Sie haben für Maß und Mitte plädiert und haben den Steuerzahlern wahrscheinlich 110 Milliarden ungefähr erspart, die ansonsten zusätzlich als Zuschüsse oder eben auch als Kredite nochmal geflossen werden. Immerhin sind es jetzt auch 750 Milliarden, also ist es nicht nichts, was dabei rausgekommen ist. Die Frage ist...
Aber ich glaube, was ein bisschen zu kurz gekommen ist in der Diskussion, wir haben ja nicht nur dafür gekämpft, dass die Summen nicht explodieren. Also sozusagen, wir haben nicht nur versucht, bremsend auf die Volumina einzuwirken, sondern wir haben schon auch inhaltliche andere Punkte eingebracht. Zum Beispiel, dass Rechtsstaatlichkeit eine Rolle spielen muss. Dass es nicht sein kann, dass Staaten, ganz gleich wie es um die Rechtsstaatlichkeit steht, die Europäische Union einfach als Bankomat sehen können. Ja. Wir haben uns stark gemacht dafür, dass wenn schon so Unsummen in die Hand genommen werden, dass die in Digitalisierung, in Ökologisierung, in Zukunftsbranchen fließen, die vielleicht auch mehr Wettbewerbsfähigkeit bringen und nicht in Rückwärtsgewandtes. Und insofern bin ich eigentlich, auch wenn das harte Verhandlungstage waren und wir uns nicht nur Freunde gemacht haben, aber ich bin froh, dass wir uns da ein bisschen auf die Hinterhaxen gestellt haben und versucht haben, auf diese große Weichenstellung für Europa positiv einzuwirken.
Meine Frage ist, trotzdem reicht das. Realpolitisch sicherlich, muss man sagen, wahrscheinlich war nicht mehr drin. Realpolitisch ist das richtig. Aber wenn man sich die Zahlen anguckt, was in Italien ökonomisch und in der Verschuldung losgeht und wenn man bedenkt, wie lange wir gebraucht haben, um Griechenland, ein Land mit 2-3% Sozialprodukt am europäischen Sozialprodukt zu retten, das könnten wir mit Italien nicht leisten. Fast ein Viertel der europäischen Wertschöpfung. Und dieses Land schießt nach oben weg in der Verschuldung. Was ist Ihre Erwartung? Oder sagen Sie, das ist zu groß, das kann man von hier aus sowieso nicht lösen und noch nicht mal adressieren, weil im Moment spricht da ja keiner drüber.
Nein, ich glaube, dass ganz klar sein muss, dass der Weg in die Schuldenunion sicher nichts Positives wäre, sondern der würde dazu führen, dass es noch weniger Verantwortlichkeit in den Mitgliedstaaten gäbe und dass es für jede Regierung noch attraktiver wäre, sich zu verschulden. Es ist ja für eine Regierung nicht einfach, sparsam zu sein. Das ist ja nichts Angenehmes. Als ich Bundeskanzler wurde, haben wir nach 60 Jahren Schuldenpolitik das erste Mal ein ausgeglichenes Budget zustande gebracht. Das war ein harter Kampf. Da macht man sich keine Freunde. Und insofern, glaube ich, muss jedem klar sein, für fast alle Regierungschefs ist es einfacher zu sagen, lasst uns Geld abholen, dann macht sich's leichter, Politik machen zu Hause. Ich glaube, da muss man dagegen ankämpfen. Und der zweite Punkt, den halte ich aber für fast noch wesentlicher, ist die Frage der Wettbewerbsfähigkeit. Denn der absolute Schuldenstand ist interessant. Mhm. Aber noch relevanter ist das Verhältnis zum BIP. Und wenn wir uns die wirtschaftliche Entwicklung anschauen, dann erleben wir einfach ein massiv aufstrebendes China, ein nach wie vor sehr wirtschaftsstarkes Amerika. Die USA sind einfach nach wie vor eine Wirtschaftsmacht. Und Europa ist im Vergleich zu vielen anderen Teilen der Welt einfach in den letzten Jahren stark zurückgefallen. Und das ist das, was ich eigentlich für die fast noch zentralere Frage erachte. Wie gelingt es uns in Europa, wettbewerbsfähig zu bleiben und trotz aller Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel zum Beispiel einfach ein ordentliches Wachstum jedes Jahr zustande zu bringen? Denn all die Staatsschulden in Italien und anderen Staaten, die werden dann noch mehr zum Problem, wenn das notwendige Wachstum nicht mehr stattfindet.
Und dann mussten wir am Ende des Gesprächs natürlich noch über seine Erfahrungen mit den Grünen sprechen. Sie wissen schon, seit anderthalb Jahren regiert in Wien eine schwarz-grüne Koalition, nachdem das Bündnis mit der FPÖ im Gefolge der Ibiza-Affäre gescheitert war. Also meine Frage an ihn, wie läuft's, Herr Kurz, mit den Grünen?
Es läuft gut. Ich glaube, dass das Wichtige immer ist, dass man sich auf einer persönlichen Ebene findet und vor allem aber auch, dass man versucht, die richtigen und guten Ansätze aus beiden Welten einfach zu verbinden. Und wir versuchen das. Wir versuchen, den Fokus auf eine Wirtschaftsstärke, auch auf ein klares Bekenntnis zur Industrie zu vereinen mit dem Wunsch nach einer ökologischen Transformation unseres Systems. Und insofern bin ich da, um den Deutschen Tipps zu geben. Das ist auch nicht meine Rolle. Aber ich glaube, dass so eine Zusammenarbeit zwischen einer bürgerlichen Kraft und einer grünen Partei durchaus gut funktionieren kann. Wahrscheinlich auch in Deutschland.
Steckt in Ihnen denn auch sowas, so ein bisschen Flower Power und Woodstock drin? Hatten Sie eine solche Phase in Ihrer Jugend?
Also ich hatte viele Phasen und ich hatte eine sehr lustige und Gott sei Dank unpolitische Jugend, wo es um einerseits Sport und andererseits Ausgehen am Abend gegangen ist. Also viel Flower Power und Woodstock war da nicht dabei.
Das mal gekifft?
Nicht gekifft, aber durchaus andere lustige Abende verbracht.
Was war Ihre Musik eigentlich damals?
Rockmusik.
Mhm. Von wem?
Quer durch, von Nirvana bis Muse. Mhm.
Also kulturell sind Ihnen die Koalitionspartner jedenfalls nicht ganz fremd. Kann man das sagen?
Ich glaube, auch da würde ich davor warnen, zu pauschalisieren. Es gibt linkere Grüne, es gibt bürgerlichere Grüne. Es gibt manche, die einen starken Fokus auf Ökologie haben und andere, die sich eher Sozialthemen widmen. Also so wie andere Parteien eine große Breite oftmals haben, ist das auch bei den Grünen der Fall. Und daher würde ich sagen, es kommt einfach sehr stark auf die handelnden Personen an, es kommt sehr stark auf die Schwerpunktsetzungen an. Und wenn man da den richtigen Mix findet, dann glaube ich, kann das sehr gut in unsere Zeit passen, die auch notwendigen Themen unserer Zeit ansprechen und hoffentlich auch gute Arbeit leisten für unser Land und vielleicht ja auch in Zukunft schon in Deutschland mal sehen.
Wenn Sie das komplette Gespräch interessiert, dann kann ich Sie dazu doch nur ermuntern. Es lohnt, diesem Blick von außerhalb zu folgen. Sebastian Kurz belehrt nicht, er bereichert. Auf unserer Homepage The Pioneer finden Sie das gesamte Gespräch. Prädikat erfrischend.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Da dreht sich nach wie vor bei der Union zumindest um die Frage, Markus Söder oder Armin Laschet. Mittlerweile findet das deutsche Geschacher auch im Ausland seine Aufmerksamkeit. Die amerikanische Historikerin Ann Applebaum sagte jetzt in einem Podcast, und zwar in dem Podcast The World's Greatest Challenge über Armin Laschet, das Folgende.
He's someone who's very cautious, very, very Germany focused, not very interested in foreign policy. I don't think seems to understand much about some of the big questions facing Europe, particularly the threats from Russia and China. I mean, we'll see, maybe he'll grow into the role. He seems a very provincial figure for me.
Aber selbst wenn das so ist, kann Markus Söder davon ja auch nicht profitieren. Wie ist also der Stand in diesem Rangordnungskampf innerhalb des konservativen Lagers? Bei mir am Telefon ist jetzt der Chefredakteur von The Pioneer, Michael Bröker. Guten Morgen, Mick.
Guten Morgen, Gabor.
Was ist der neueste Sachstand am Fuße dieser frischen Woche?
Ja, eigentlich sollte alles entschieden sein, aber es ist bei einem Duell halt so, entweder wird der eine geschlagen oder einer zieht zurück. Im Moment passiert beides nicht. Die beiden haben sich offenbar alle Argumente, warum es der andere auf gar keinen Fall sein kann, nochmal gesagt und dann wieder nicht entschieden. Und so geht es in der Partei hin und her. Die junge Union spricht sich für Söder aus, die Nordrhein-Westfalen für Laschet. Herr Haselhoff für Söder, Frau Schawan für Laschet und keine Entscheidung in Sicht. Jetzt muss vielleicht die Bundestagsfraktion doch am Ende endgültig entscheiden.
Oder einer der beiden zieht zurück. Fangen wir bei Armin Laschet an. Was weißt du über seine Verfasstheit und seinen Kampfesmut? Wird er zurücktreten?
Der Mann ist als Steher bekannt. Er hat sehr viele Niederlagen erlitten. Er kämpft bis zuletzt. Und auch dieses Mal will er nicht zurückziehen. Das hat er noch einmal seinen Stellvertretern und einigen aus dem Präsidium der CDU versichert. Es gäbe keinen Grund zurückzuziehen. Er hofft darauf, dass im Sommer mit den Impfungen, mit dem neuen Wetter auch seine Umfragen wieder besser werden. Er will durchhalten.
Und Markus Söder könnte ja eventuell auch über einen Rückzug nachdenken, denn seine Kampagne scheint ja ein bisschen festgefahren zu sein. Große Unterstützung jedenfalls aus dem Funktionärskörper der CDU erfährt er derzeit nicht.
Ja, Gabor, so ist das. Beide können eigentlich nicht mehr ohne kompletten Gesichtsverlust zurückziehen, aber Söder könnte es noch am ehesten, denn die CSU ist nun mal die kleinere Partei und so viel Unterstützung er auch aus der CDU hat, prominente Namen sind darunter nicht, wie zum Beispiel Wolfgang Schäuble, der sich klar für Laschet ausgesprochen hat. Insofern die Zermürbungstaktik, die Söder angewandt hat bisher, die könnte nun auch Laschet anwenden und warten und warten und warten. Wenn nicht die Bundestagsfraktion ein starkes, einhelliges Votum für Söder schließt, das ist allerdings nicht zu erwarten.
Vielen Dank für das Update am frühen Montagmorgen. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, richtig?
So machen wir das, Gabor.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Da steht uns eine spannende Woche bevor und alle Details dazu hat jetzt unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen schönen guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen, Gabor.
Gib uns doch einen Ausblick. Welche Unternehmen, Sophie, sollten wir in dieser Woche im Blick behalten?
Also wir sollten an Tech-Unternehmen Snap, Netflix, IBM und Intel im Auge behalten, weil die Quartalszahlen berichten neben anderen Unternehmen. Tech-Aktien waren ja die Anlage der Wahl in 2020, nicht mehr so sehr in 2021. Die Anleger haben sich von den wachstumsstarken Namen abgewendet und hin zu zyklischen und zu Value-Werten, die in einem Post-Pandemie-Szenario profitieren. Apropos Pandemie, Johnson & Johnson liefert auch Zahlen. Wir haben letzte Woche schon die Banken berichten gesehen. Bisher haben die Unternehmensgewinne die Erwartungen der Wall Street übrigens tendenziell übertroffen. Von den wenigen S&P 500 Unternehmen, die letzte Woche Ergebnisse gemeldet haben, hatte keines eine negative Prognose für das Ergebnis je Aktie für das zweite Quartal abgegeben, während 5 eine positive Prognose sogar abgegeben haben. Also bislang sieht es ganz gut aus. Mal abgesehen jetzt von den Earnings, sollten wir unbedingt Apple und die Cannabis-Unternehmen Tilray und Aphria im Auge haben. Alle drei werden am Dienstag Impulse bekommen. Für Apple wird das Event wichtig. Da dürften neue Produkte vorgestellt werden, von iPads hin zu neuen iMacs, AirPods, Apple TV und möglicherweise auch einen neuen Apple Pencil. Und bei den Cannabis-Unternehmen Tilray und Aphria wird natürlich die Fusion im Mittelpunkt stehen, die am Dienstag abgeschlossen sein soll.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass wir in Deutschland bereits über 80.000 Menschen verabschieden mussten, die an und mit Corona verstorben sind. Gestern haben wir ihrer gedacht. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fand würdevolle Worte, wie ich fand. Er riet uns zum Innehalten, auch zu einem Innehalten inmitten all dieser Corona-Streitigkeiten.
Wir sind ermüdet von der Last der Pandemie und wundgerieben im Streit um den richtigen Weg. Auch deshalb brauchen wir einen Moment des Innehaltens, Ein Moment jenseits der Tagespolitik, einen Moment, der uns gemeinsam einen Blick auf die menschliche Tragödie der Pandemie erlaubt.
Und dann wurde denjenigen Menschen Raum gegeben, deren Angehörige durch Covid-19 aus dem Leben gerissen wurden. Wie Anita Schädel aus Passau sprach über ihren Mann Hannes, den sie im vergangenen Jahr verloren hat. Hören wir dieser starken Frau an diesem Morgen zu.
8 Tage bangen, warten auf den täglichen Anruf der behandelnden Ärzte, hoffen auf ein Wunder, beten, dass die schlimmsten Befürchtungen nicht wahr werden. Sie wurden wahr. Mein Mann hat sein Leben verloren. Ich bin ins Nichts gefallen. Aber mein Mann würde erwarten, dass ich den Wert des Lebens wiedererkenne. Bleiben Sie stark und zuversichtlich. Ich versuche es auch zu sein.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass John F. Kennedy 1961 eigentlich mit einem Fiasko in seine Präsidentschaft gestartet ist. Aber letztlich musste der junge, strahlende Präsident nur das ausbaden, was sein Vorgänger im Amt, der Präsident und ehemalige General Eisenhower, zusammen mit dem CIA verbockt hatte. Die Invasion in der Schweinebucht. Diese Invasion auf Kuba, sie sollte zum Sturz von Fidel Castro führen. Zu revolutionär, zu links, zu kommunistisch, dachte sich Eisenhower. Der Geheimdienst hatte die Umsturzpläne allerdings äußerst fehlerhaft vorbereitet und dann auch noch dilettantisch umgesetzt, und der neue junge Präsident JFK wurde auch noch falsch informiert, sodass das Ganze im Desaster endete. Als die Invasion dann startete, 1300 ehemalige Kubaner, die trainiert worden waren vom CIA, landeten in der Schweinebucht, und das Ganze klang in der damaligen Wochenschau der USA noch so, als ob da der Triumph gerade bevorstünde.
Cuban revolutionary troops such as these have invaded Castro's leftist island fortress.
Aber Fidel Castro war vorgewarnt und er mobilisierte seine gesamte Armee gegen die dann doch schwachbrüstige 1300 Mann starke Brigade von Exilkubanern. Die geplante Unterstützung seitens der amerikanischen Streitkräfte aus der Luft erfolgte dann spät und nur in geringem Umfang. Und genau heute vor 60 Jahren, am 19. April 1961, endeten die 2-tägigen Kämpfe genauso.
Wednesday, April 19th. Resistance ends. All those who are not killed are taken prisoner.
Castro wurde durch diesen Sieg innenpolitisch extrem gestärkt. Die Sowjetunion alimentierte seinen Inselstaat, und die 1000 Exilkubaner in seinen Gefängnissen hat er dann später für gutes Geld ausgetauscht. Dann wurden diese Exilkubaner von JFK empfangen, und die unterlegenen Kämpfer schenkten ihm als Dank für die Unterstützung bei der Freilassung eine Flagge ihrer damaligen Brigade. Und JFK versprach ihnen in die Hand das Folgende:
I can assure you that this flag will be returned to this brigade in a free Havana.
Ein Versprechen, das nie eingehalten wurde. Diese Flagge wurde nie in ein befreites Havanna zurückgeführt. Kuba und Amerika sind Nachbarn, aber Nachbarn, die sich bis heute nicht viel zu sagen haben. Eine Vergangenheit, die nur mühsam vergeht.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.
Ich wünsche Ihnen einen nachdenklichen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, with a halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and
touch of a neon light. Split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did, just to the sound of silence. Who said I do not know? Silence like a cancer grows. My words that I might teach you, take my arms that I might reach you, but my words like silent raindrops fell, echoing the wills of silence. And the people bowed and prayed. That it was for me, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispering sounds of silence.